So, ich darf Sie herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Treffen des Bundeskanzlers mit den Vorsitzenden der internationalen Organisationen. Ich darf kurz begrüßen, fange an hier neben mir, Marie Pangestu von der Weltbank, danach von der ILO, Gilbert Hongbu, daneben den Bundeskanzler, den kennen Sie, dann die IWF, Vorsitzende Kristalina Georgieva, dann von der WTO Dr. Ngozi Okonjo-Iweala und last but not least von der OECD Matthias Cormann. Der Bundeskanzler beginnt und dann geht's weiter.
Meine Damen und Herren, ich habe schon mehrfach gesprochen über die Zeitenwende, die mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verbunden ist, aber auch wie wichtig gerade im Hinblick auf diese Entwicklung der Multilateralismus, die Zusammenarbeit der Staaten der Welt ist. In der aktuellen Zeit, in der wir heute leben, stellt dieser Multilateralismus vor sehr großen Herausforderungen. Und vor dem Hintergrund ist eine enge Zusammenarbeit zwischen den internationalen Organisationen, den nationalen Regierungen und innerhalb der Europäischen Union von größter Bedeutung. Ich bin daher sehr froh, dass ich mich heute mit den Vorsitzenden von IWF, Weltbank, WTO, OECD und ILO austauschen konnte. Wir haben darüber gesprochen, wie wir in der sehr komplexen Krisenlage möglichst wirksam und nachhaltig gemeinsam agieren können und natürlich auch, wie das zusammenhängt mit den Aufgaben, die die internationalen Organisationen haben. Ein paar Punkte sind sehr wichtig. Wir müssen uns auseinandersetzen mit den geopolitischen und ökonomischen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Immer noch sind die Auswirkungen der Pandemie zu spüren. Und natürlich hat der russische Angriffskrieg Konsequenzen nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine und für Europa, sondern für die ganze Welt. Wir merken das an steigenden Preisen, an Fragen der Energiesicherheit. Wir merken das an Hinblick auf die Ernährungssicherheit und auch die wirtschaftlichen Ausblicke, wirtschaftliche Wachstumsperspektiven. Wichtig ist auch, dass wir aber in dieser Situation nicht in alte Fehler zurückfallen. Es ist ganz klar, dass wir Schwierigkeiten haben, was Lieferketten betrifft, aber Deglobalisierung, ein Decoupling, Protektionismus sind keine Lösung. Darüber sind wir uns auch alle einig und haben sehr sorgfältig und sehr ausführlich gerade diese Frage diskutiert. Was wir brauchen, ist eine smarte Globalisierung, in der wir die Resilienzen stärken, in der wir Abhängigkeiten reduzieren und in der wir auch deshalb vorankommen, weil wir mehr Staaten der Welt ermöglichen, an den globalen Austausch teilzuhaben, indem wir Handelsbeziehungen diversifizieren. Dafür brauchen wir natürlich faire und gute Bedingungen für den Handel, damit das globale Wachstum und eine Verbesserung der Lebensverhältnisse Hand in Hand gehen kann. Und deshalb ist es auch wichtig, die WTO zu stärken, weil sie unverändert dafür steht, dass wir diese Möglichkeiten der Globalisierung in fairer Weise miteinander nutzen. Klar ist auch, dass wir das nur schaffen können, wenn wir dafür Sorge tragen, dass wir die andere große Herausforderung unserer Menschheit nicht vergessen, nämlich den globalen Klimawandel, den wir aufhalten müssen. Und auch das kann nur gemeinsam funktionieren. Zuletzt hat sich das ja noch einmal deutlich gezeigt bei der Zusammenkunft der COP27 in Sharm el-Sheikh, wo es eben wichtig war, dass wir miteinander noch einmal unsere weltweiten Zielsetzungen verfolgen. Wenn alle gemeinsam sich zusammentun und jeweils national auch etwas unternehmen, um den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten, dann sollte das Ergebnis aber nicht sein, dass wir neue Handelsbarrieren aufziehen. Deshalb werbe ich so sehr dafür, dass wir einen kooperativen internationalen Klimaclub bilden, dessen Ziel eben ist, dass wir ambitioniert zusammenarbeiten, aber eben nicht einander deshalb ausschließen von den Handlungsmöglichkeiten und den Austauschmöglichkeiten, die die globale Ökonomie heute bietet. Und wir werden auch viele Länder unterstützen bei ihren eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, etwa mit Just Energy Transition Partnerships, die dafür wichtig sind. Und zwar ist auch wichtig, dass in Sharm el-Sheikh gesprochen wurde über einen Fonds für klimabedingte Verluste und Schäden. Auch das gehört ja zu den Herausforderungen, vor denen wir heute stehen. Wir müssen sehr viel dafür tun, dass wir auch faire Arbeitsbedingungen in der Welt haben. Auch das gehört zu der nachhaltigen Entwicklung, für die wir uns einsetzen. Und deshalb ist der Global Accelerator on Jobs and Social Protection for Just Transition so wichtig. Und wir werden diesen unterstützen. Das alles setzt voraus, dass wir eng zusammenarbeiten und auch die notwendigen Finanzmittel mobilisieren. Eine Aufgabe, die auch etwas zu tun hat mit einer globalen Kooperation. Deshalb will ich hier nochmal zu sprechen kommen auf die globalen Schuldeninitiativen der G20, des Pariser Clubs, die alle weiter wichtig bleiben, damit die Entwicklungsbedingungen der Länder auch erhalten bleiben und neu fundiert werden können. Alles zusammengefasst. Wir können den großen Herausforderungen nur gemeinsam begegnen. Die internationalen Organisationen, insbesondere die, die hier versammelt sind, sind dafür von allergrößter Bedeutung. Und ich freue mich unverändert über die gute Zusammenarbeit Deutschlands mit diesen Organisationen und habe allen hier versichert, dass es dabei bleiben wird. Die Maßnahmen, die Sie unternehmen, sind wichtig für eine gerechtere und bessere Welt. Und deshalb ist das Treffen heute so bedeutend.
Als nächstes dann für den IWF Frau Georgieva.
Herzlichen Dank, Herr Kahn, Bundeskanzler. Wir sind sehr dankbar, dass Sie uns eingeladen haben, um gemeinsam zu besprechen über dieses schwierige Umfeld zu sprechen, in dem wir heute leben. In unseren letzten globalen Berichten haben wir ein Wachstum vorhergesagt, beziehungsweise wir haben gesagt, dass das Wachstum sehr stark abnehmen wird. 3,2% für dieses Jahr, 2,7% für nächstes Jahr. Das führt dazu, dass 2023 das dritte Jahr in Folge sein wird mit langsamem Wachstum seit 2001 nach der großen Depression und der Pandemie. Wir haben die neuesten Daten zusammengefasst und es zeigt, dass leider die Vorhersagen für langsames Wachstum nächstes Jahr sich eintreten werden und langsamer werden und unter 2% liegen werden. Das Wirtschaftsklima weist darauf hin, dass wir im vierten Quartal dieses Jahres schwächere Aktivitäten sehen werden. Und das wird auch im neuen Jahr, in 2023, so weitergehen. Ein Drittel der Weltwirtschaft wird sich in einer Rezession befinden nächstes Jahr, die Hälfte der Europäischen Union, weil die EU ja so nahe an Russlands Krieg in der Ukraine ist. Und deshalb wird die Hälfte der EU in eine Rezession schlittern. Und der Kampf gegen diese Entwicklung ist sehr kompliziert aufgrund einer sehr störrischen Inflation. Wir gehen davon aus, dass die Inflation anhalten wird. Hoffentlich verändern sich die Zahlen dieses Jahr, aber es wird hoffentlich abnehmen. Aber wir sagen eine globale Inflation von 6,5% nächstes Jahr voraus. Was bedeutet das? Die Krise hat Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger, auch hier in Deutschland. Und es erfordert die Zentralbanken auf Kurs zu bleiben, sodass wir die Preisstabilität wiederherstellen können und auch die ärmsten Menschen schützen können, die am stärksten von hoher Inflation betroffen sind. Was können wir für Maßnahmen ergreifen? Der Hauptgrund, warum die Weltwirtschaft in so einer schlechten Lage ist, ist der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Wenn Russland den Krieg beenden würde, dann hätten wir damit den positivsten Effekt und das würde dazu führen, dass die Weltwirtschaft wieder auf Kurs gerät. Und die Botschaft, die während des G20-Gipfels in Bali vermittelt wurde, dass dieser Krieg aufhören muss, ist eine Botschaft, die aus wirtschaftlicher Perspektive und auch aus menschlicher Sicht natürlich eine Botschaft ist, die wir voll und ganz unterstützen. Wir müssen auch sehen, dass alle leiden, aber Entwicklungsländer und Schwellenländer leiden am meisten. Sie leiden von einem Verlangsamen der Weltwirtschaft. China verlangsamt sich, die USA und die Wirtschaft der EU verlangsamt sich. Das hat Auswirkungen auf Schwellenländer und Entwicklungsländer. Sie leiden aber auch unter hohen Zinssätzen, einem starken Dollar, und das hat Auswirkungen auf viele Schwellen- und Entwicklungsländer. Sie brauchen Unterstützung, insbesondere diejenigen, die bereits unter einer hohen Schuldenlast leiden. Es gab bereits erste Ergebnisse, das gemeinsame Common Framework. Chad zum Beispiel, sie sieht bereits einen Pfad aus den Schulden heraus, aber wir brauchen noch nachhaltige Lösungen, wie der Bundeskanzler es genannt hat, für viele andere Länder. 60% der Staaten mit geringem Einkommen haben große Probleme. Und zweitens müssen wir die Chancen nutzen, die eine Rezession bietet. Der russische Krieg hat uns gezwungen, schneller zu handeln, Energie sparen. Ich sehe, dass viele Menschen hier Pullover tragen. Das ist gut, das Richtige. Und es gilt auch, Investitionen zu tätigen in eine kohlenstoffarme Wirtschaft, eine klimaresiliente Wirtschaft. Der Kampf gegen die Klimakrise kann wirtschaftliche Chancen bieten. Ich gratuliere Deutschland dazu, dass es diesen Weg eingeschlagen hat. Und drittens, die Globalisierung steht vor den größten Herausforderungen seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs gelebt, mehr als die Hälfte meines Lebens. Wenn Sie denken, es ist heute kalt hier, es war damals sehr kalt, dort, wo ich aufgewachsen bin. Man muss schützen, was uns in den letzten 30 Jahren so gut gedient hat. Die Integration der Weltwirtschaft, die Leben der Menschen überall verbessert hat, aber insbesondere für 1,5 Milliarden Menschen, die aus der Armut geholt worden sind. Und ich unterstütze den Aufruf des Bundeskanzlers. Ja, wir müssen anerkennen, dass die Sicherheit der Lieferketten wichtig ist. Es ist wichtig, diese zu diversifizieren. Das ist eine Notwendigkeit. Aber man darf das Baby nicht mit dem Badewasser ausschütten. Man darf den Handel nicht aufgeben, denn verbessert die Lage aller. Aber ich darf nun das Wort an Dr. Ngozi Okonjo weitergeben. Herzlichen Dank. Ich möchte weitermachen. Das letzte Barometer der Welthandelsorganisation hat gezeigt, dass das Wachstum unter den Trends liegt. Es geht also einher mit den Vorhersagen, die wir getätigt haben. Ein Wachstum an Handel von 3,5% 2022, aber es fällt unter 2% im Jahr 2023. Also diese Nachrichten zusammen mit den Anfälligkeiten, die wir gesehen haben im Bereich der Lieferketten aufgrund der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine. Ich denke, all das führt dazu, dass Länder protektionistischer vorgehen und sich isolieren und nach innen schauen und schauen, wie sie ihre eigene Wirtschaft schützen können. Aber wir sind der Meinung, dass das nicht die richtige Antwort ist. Und wie der Bundeskanzler gesagt hat, sich aus dem Handel zurückzuziehen, protektionistisch zu sein, macht Dinge schwieriger und nicht leichter. Die Probleme werden nicht leichter. Es wird schwieriger, sich zu erholen von den Auswirkungen des Krieges, den hohen Energiepreisen, dem Kampf gegen den Klimawandel und all die anderen Themen und Probleme, die wir auf globaler Ebene haben. Das ist also etwas, das wir rufen unsere Mitglieder dazu auf, schauen Sie nicht nach innen, isolieren Sie sich nicht. Und es ist auch wichtig, anzuerkennen, dass der Protektionismus, die Fragmentierung, ein Decoupling, eine Entkopplung, große Störungen und Unterbrechungen hervorruft. Wenn wir uns in zwei Handelsblocks aufbrechen, dann kostet das. Es führt zu einem Verlust an globalem BIP von 5%. Das ist massiv. Und für Entwicklungsländer und Schwellenländer wären die Kosten noch viel höher. Im zweistelligen Bereich. Das möchten wir also nicht tun. Anstelle dessen, wie der Bundeskanzler gesagt hat, müssen wir eine smarte Globalisierung vornehmen. Wir sollten uns nicht fragmentieren und entkoppeln. Wir nennen das Re-Globalization bei der Welthandelsorganisation. Wir sollten diversifizieren und die Produktion global ausweiten. Wir sollten nicht über Friendshoring sprechen. Wer ist heute ein Freund? Ein Freund heute wird vielleicht morgen schon kein Freund mehr sein. Wir sollten über das sogenannte Friendshoring sprechen, aber wir müssen global diversifizieren. Wir brauchen das richtige Geschäftsklima. Wir sind der Meinung, dass wir das tun können. Das machen wir bereits. Unternehmen gehen bereits nach Marokko, Laos, Kambodscha, Vietnam, Bangladesch. Das sollten wir fortsetzen. Und wir sollten das auf grüne Art und Weise tun. Wir brauchen grüne Partnerschaften und auf inklusive Art und Weise. Wir sollten Länder integrieren, die bislang nicht integriert waren in die globalen Wertschöpfungsketten. Das wird uns auch helfen, gegen die Inflation zu kämpfen. Dazu rufen wir auf, das ermutigen wir. Das wird nicht leicht sein, aber schlussendlich glauben wir es, dass die intelligenteste Art und Weise, Risiken zu begegnen und resilienter zu werden.
Du von der Welt.
Herzlichen Dank. Ich möchte Bundeskanzler Scholz danken für diese Konferenz zu diesem Zeitpunkt. Multilaterale Zusammenarbeit ist so viel wichtiger als je zuvor. Ich stimme zu. Das Ergebnis der G20 ist ein positives Signal für den Multilateralismus. Und ich stimme mit allem, was über die Globalisierung gesprochen wurde. Wir müssen die Globalisierung neu gestalten. Und es ist wichtig, denn mit einem fragmentierten Handelssystem führt es dazu, dass Entwicklungsländer leiden. Und wir glauben, der Handel spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung. Und wir haben so viele verschiedene Krisen seit 2020 und wir haben auch eine Entwicklungskrise. Wir sehen eine Umkehr von Zugewinnen in der Entwicklung und die Faktoren, die diese Krise anfeuern, sind globale Themen, Pandemien, Lebensmittelunsicherheit, Klimawandel, Kriege und die haben Schaden den Ärmsten der Armen am meisten und die Krisen in der Entwicklung für Entwicklungsländer wurden verschärft durch den Krieg in der Ukraine mit großen wirtschaftlichen Folgen. Die Weltbank als Teil der multilateralen Zusammenarbeit reagiert auf diese Krisen mit einem Krisenpaket. Wir finanzieren globales Wissen. Wir unterstützen die Ukraine. Wir haben 17,8 Milliarden Nothilfe gewährt. Dazu zählen Kredite, Garantien und Zuschüsse. 11,4 Milliarden wurden bereits ausgezahlt durch Weltbankprojekte und Trustfonds. Der Wiederaufbau muss nun parallel laufen und darauf konzentrieren wir uns. Und wir müssen auch investieren in Energieinfrastruktur, Straßen und Krankenhäuser, dass die Ukraine warm bleibt im Winter. Also wir müssen aber darüber hinaus noch mehr tun. Bei unseren Jahrestreffen haben wir erkannt, waren wir uns einig, dass wir die Finanzierung erhöhen müssen, auch im Bereich der der Klimakrise. Der Klimawandel ist irreversibel und hat Auswirkungen auf die Entwicklung. Das spiegelte sich auch beim G20 und COP27 wieder und es gab Empfehlungen für Mitgliedstaaten, die Ausgaben zu erhöhen für den Kampf gegen den Klimawandel. Wir überprüfen gerade das Potenzial, weitere Kredite zu geben. Wir sind auf Kurs, was die Klimafinanzierung betrifft. Und wir haben einen Trustfonds verkündet, Scale, um Treibhausgasemissionen senken zu können. Und das ist auch Bestandteil des Kampfes gegen den Klimawandel. Wir müssen uns vorbereiten auf die nächste Gesundheitskrise. Mit der Weltgesundheitsorganisation haben wir einen Fonds aufgelegt, um die Pandemieprävention zu stärken in ärmeren Ländern. Und wie bereits gesagt, wir schauen, wie wir globale Herausforderungen in unsere Vision und Mission inkorporieren können und auch in unser Finanzierungsmodell integrieren können. Wir haben Diskussionen mit unseren Aktionären, mit unseren Shareholders und wir schauen uns an, wie wir diese Ziele erreichen können. Denn die Entwicklungsländer brauchen noch viel mehr Ressourcen und die Weltbank hat den höchsten Zuwachs in unserer Geschichte erzielt. Wir müssen aber noch mehr tun und das müssen wir mit allen unseren Partnern zusammentun. Und das steht im Zentrum des Multilateralismus. Herzlichen Dank. Nun für die ILO, Herr Hangu. Herzlichen Dank aus unserer Perspektive. Da werden Sie nicht überrascht sein. Wir haben über den Arbeitsmarkt gesprochen. Wir machen uns große Sorgen, dass wir die Erholung, die wir gesehen haben zu Beginn des Jahres, nicht nachhaltig ist. Aufgrund der verschiedenen Krisen, aber insbesondere natürlich wegen des Krieges in der Ukraine. Die Auswirkungen sind sehr stark auf die Arbeitsmärkte. Ich möchte auch hier unterstützen, was Kristalina bereits gesagt hat. Je früher wir diesen Krieg beenden, desto positiver sind die Auswirkungen auf die Arbeitsmärkte. Und noch mehr als das, wir sehen jetzt im dritten Quartal haben wir 2022 sehr viele Arbeitsstunden verloren im Vergleich zu vor der Krise, Oktober, November 2019. Und das sind in etwa 14 Millionen Arbeitsplätze. Diese Verluste passieren in weniger qualifizierten Jobs als in qualifizierten Arbeitsplätzen und Jobs. Wir sehen auch nach 15 Jahren des Fortschritts übernimmt die informelle Wirtschaft mehr. Und auch das ist eine sehr besorgniserregende Entwicklung. Das Einkommen und die Gehälter sind auch ein großes Problem. Wir haben über Inflation gesprochen. Das hat Auswirkungen auf die Kaufkraft der Arbeiter. Aber mehr als das, es passiert auch, da die Zugewinne an Produktivität sinken. Und das führt dazu, dass die Kluft weiter wächst. Und da führt es zu Ungleichheiten. Wir müssen uns also sehr darauf konzentrieren, in soziales Netz zu investieren, sozialen Schutz. Also die Dimension des sozialen Schutzes ist sehr, sehr wichtig. Das wird noch wichtiger sein als jetzt zu Zeiten von Corona. Man muss schauen, was wir jetzt brauchen in dieser globalisierten Zeit. Wir brauchen, dass das Thema soziale Gerechtigkeit in den Fokus kommt. Wir brauchen mehr Engagement. Das erfordert genauso viel wie der Kampf gegen den Klimawandel und die Globalisierung der Wirtschaft und die wirtschaftliche Erholung. Die soziale Komponente ist sehr wichtig. Wir müssen bedenken, wir müssen auch an die Erklärung von Philadelphia uns erinnern. Die Armut bleibt eine Bedrohung, egal wo sie stattfindet, denn sie bedroht den Wohlstand überall. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Bundeskanzler. Die Stärkung des Multilateralismus ist Schlüssel und enorm wichtig, um die verschiedenen Herausforderungen anzugehen. Herzlichen Dank, dass Sie uns eingeladen haben. Herzlichen Dank, dass wir uns der Presse stellen dürfen, über die verschiedenen Krisen und Themen sprechen können und auch die Gelegenheit haben, diese Krisen und Herausforderungen anzugehen. Vieles ist bereits gesagt worden. Die Kosten und die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine haben Auswirkungen auf die Menschen in der Ukraine, aber auch weltweit. Wir sehen weniger Wachstum. Wir haben einen Zuwachs an Inflation. Das hat Auswirkungen auch für Lebensmittelpreise, Energiepreise. Und das haben wir besprochen. Und ich unterstütze das, was von Kristalina gesagt wurde. Wir möchten ein schnelles Ende dieses Krieges mit einem gerechten Frieden für die Ukraine. Und das wäre die beste, unmittelbarste Art und Weise, wie wir die wirtschaftlichen Prognosen verbessern können. Wir brauchen gut koordinierte Antworten, um die Auswirkungen des Krieges abfedern zu können. Wir müssen die Inflation bekämpfen. Wir müssen die Energiesicherheit stärken durch die Diversifizierung von Energiequellen. Wir müssen Lebensmittelsicherheit gewährleisten und die Märkte offen halten. Und wir müssen auch das Thema Schulden uns anschauen. Um für globales Wachstum zu sorgen, müssen wir uns auch auf die langfristigen Ziele konzentrieren. Dazu zählen der Schutz des Klimas hin zu einer CO2-armen Wirtschaft. Wir brauchen also dafür den effektiven Multilateralismus. Wir unterstützen die deutsche Initiative, die Einrichtung eines inklusiven Klimaclubs und die OECD unterstützt auch das. Das haben wir auch in Bali bei G20 gesehen. Wir ziehen Bilanz von allen Maßnahmen, die von Ländern ergriffen werden. Und so können wir auch ein Verständnis entwickeln, welche Auswirkungen die Minderung von Treibhausgasen haben. Wir brauchen eine inklusive Plattform für den Austausch auf Augenhöhe. Ein Fokus gilt nun, eine umfassende Mitgliedschaft zu gewährleisten, sodass Industrienationen, Entwicklungsländer und Schwellenländer an einem Tisch sitzen können. Herr Bundeskanzler, herzlichen Dank, dass Sie uns eingeladen haben. Dankeschön für Ihr Engagement in all diesen Themen.
Wenige Fragen. Michael Fischer von dpa ist der Erste und ich würde bitte auch darum bitten, zu adressieren, an wen die Frage geht.
Ja, vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Ich hätte eine Frage an Sie zum Thema Energieversorgung. Es sind heute zwei Abkommen unterzeichnet worden zur Versorgung Deutschlands mit Flüssiggas aus Katar. Die Lieferungen sollen 2026 erst beginnen. Ist das nicht zu spät? Es hat ja Hoffnung gegeben, dass sie schon 2024 beginnen könnten. Und halten Sie die Liefermenge für ausreichend 3% des deutschen Bedarfs oder hoffen Sie darauf, dass es da vielleicht noch Anschlussverträge geben könnte?
Es ist sehr wichtig, dass wir jetzt unsere Energieversorgung gewährleisten. Das machen wir mit dem Ausbau unserer Importinfrastrukturen über die westeuropäischen Häfen in den Niederlanden, Belgien und Frankreich, aber eben auch durch den Bau neuer Importinfrastrukturen an der Nordseeküste und an der Ostseeküste. Und dazu gehört auch, dass Stück für Stück neue Lieferverträge abgeschlossen werden von den Unternehmen, die das hier weltweit bereits tun und auch die Lieferung durch diese neuen Importinfrastrukturen übernehmen, aber eben auch mit erkennbar neuen Partnern, die sich an der Energieversorgung Deutschlands beteiligen. Deshalb bin ich sehr froh über die Vereinbarung mit Katar, die da von den Unternehmen geschlossen worden sind und den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Es sind langfristige Verträge, das ist auch die gute Aussage für die Energieversorgungssicherheit Deutschlands. Und wir werden insgesamt dafür sorgen, dass wir sehr viele unterschiedliche Länder haben, die unsere Energieversorgung gewährleisten über die verschiedenen Strukturen. Insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass das ein weiterer, wichtiger Baustein ist an einem Haus, das wir ziemlich weitgehend schon errichtet haben.
Als nächstes Andreas Rinke von Reuters.
Eine Frage an die IWF-Chefin. Mit Blick auf China. Wir haben ein Wachstum der Covid-Zahlen in China und ich hätte ganz gerne gewusst, wie besorgniserregend Sie diese Welle halten. Das ist ja eins der ganz wenigen Länder gewesen, was sich bisher abgeschottet hat gegenüber dem Virus. Müssen Sie Ihre Wachstumsprognosen für China bei der Ausbreitung nach unten korrigieren? Und Herr Bundeskanzler, die WTO-Chefin hat ja eben davor gewarnt, dass man ein Friendshoring macht, also dass man sich vor allem beim Handel auf die Länder konzentriert, mit denen man gemeinsame Werte teilt. Das könnte man ja auch als Kritik an der deutschen oder G7-Praxis verstehen. Würden Sie sich dieser Kritik anschließen, dass man das nicht machen darf, also sich vor allem auf die Länder zu konzentrieren in seinem Handel und seinem Wirtschaftsaustausch, mit denen man gemeinsame Werte hat?
Herzlichen Dank für Ihre Frage mit im Blick auf Wachstumsprognose in China. Da gibt es Risiken. Wir sagen 3,2% Wachstum für dieses Jahr, 4,4% für nächstes Jahr. In der Tat gibt es die Möglichkeit, dass wir sehr viel Unwägbarkeiten haben und dann müssen wir diese Vorhersagen revidieren. Und man muss natürlich sich auch daran erinnern, 3,2% für China ist das durchschnittliche globale Wachstum. Das ist keine starke Wachstumsperformance. Was führt zu diesem Verlangsamen des Wachstums? Zwei Faktoren, zum einen Covid und Covid-Einschränkungen, zweitens die Schwierigkeiten auch im Immobiliensektor. China hat fiskalischen Raum, um die Wirtschaft anzukurbeln und Druck abzuwehren, der dazu führen würde, dass Wachstum weiter sich verlangsamen würde. China überprüft auch die Null-Covid-Politik, um gezielter auf Covid-Fälle reagieren zu können, sodass es weniger Unterbrechungen für die Störungen in der chinesischen Wirtschaft geben wird und weniger negative Spillover-Effekte hätte, auch mit Blick auf Lieferketten und langsameres Wachstum in China. Wir haben das unterstützt und uns angeschaut, was China tun kann, um die Corona-Politik effizienter zu gestalten für China selbst und auch für seine Rolle in der Weltwirtschaft.
Die Frage an mich, ganz kurze Antwort. Die Chefin der Welthandelsorganisation hat sehr klar sich bezogen auf meine Rede in Singapur, als wir uns vorhin unterhalten haben, und dort gesagt, dass sie sehr mein klares Statement für die Globalisierung und ihre Vorteile unterstützt und auch selbstverständlich versteht, dass das im Rahmen der Entwicklung der Welt jetzt überall zu Diversifizierung kommt, aber eben nicht zu Decoupling, nicht zu Deglobalisierung, was einen erheblichen Wachstumsverlust mit sich bringen würde. Und das ist genau die Politik, die wir verfolgen.
Jetzt, Herr Stuchlik, müssen wir helfen. Hatten Sie auch eine Frage? Dann nächste, Stefan Stuchlik von der ARD.
Vielen Dank. Herr Bundeskanzler, eine Frage. Sie haben mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj telefoniert. Die Ukraine wünscht sich Patriot-Abwehrsysteme. Die Bundesregierung hat diese Systeme Polen angeboten. Polen ist bereit, die Kiew zu überlassen. Wann werden wir denn deutsche Patriot-Systeme auf ukrainischem Boden sehen?
Die Ukraine hat sich sehr bedankt, der ukrainische Präsident, für die sehr umfassenden Unterstützung Deutschlands in finanzieller, humanitärer Hinsicht, aber eben auch was die Waffenlieferung betrifft, gerade die Artillerie und die Luftverteidigung, Luftabwehr, die wir zur Verfügung stellen, hat ganz erhebliche Auswirkungen für die Fähigkeit der Ukraine, die eigene Integrität und Souveränität zu gewährleisten. Gerade haben wir noch einmal neue Liefermöglichkeiten für Gepard auf den Weg gebracht und werden auch weiter daran arbeiten, das sehr effiziente System IRIS-T zur Verfügung zu stellen. Unser Angebot an die polnische Regierung zum Schutz des eigenen Landes ist immer noch nicht vom Tisch und ist da noch da.
Meine Damen, meine Herren, ich darf mich herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Ich schließe die Pressekonferenz und wünsche einen guten Nachhauseweg. So we had to wait for you to light you up.